Gut, ich muss noch einmal, glaube ich, hier zurück auf den ersten Abend, den Montagabend, weil ich doch ein paar neue Gesichter sehe, hier vor allen Dingen auf dem rechten Block. Ich bin davon ausgegangen, dass wir Evangelikale, also nicht nur wir, Evangelikale ist allgemein verbreitet in der katholischen und evangelischen Kirche, daran glauben, dass Gott Liebe ist und den Sünder gerne begnadigen will in seiner Barmherzigkeit und das auch tut. Aber leider ist er auch Gerechtigkeit und weil er Gerechtigkeit ist und damit auch gerecht, muss er Gerechtigkeit walten lassen. Das heißt, dem Sünder muss er die Strafe austeilen und dem Guten, den muss er belohnen, das im Endeffekt nachher. Den Frommen muss er dafür in seiner Gerechtigkeit in den Himmel lassen. Den Unfrommen, den der sich nicht an die Gebote gehalten hat, den muss er dann in die Hölle verweisen, weil er leider Gottes gerecht ist. Und da kann er nicht anders. Wenn er gerecht ist, muss er das machen. Ich hatte gesagt, wenn Gott irgendeiner anderen übergeordneten Instanz gehorchen muss, der Gerechtigkeit in diesem Fall, dann ist er nicht mehr Gott. Gott ist auch Herr über die Gerechtigkeit. Dann hatten wir aber gesehen, dass die Bibel völlig anders über Gottes Gerechtigkeit redet, als wir das in unserer Dogmatik tun. Da kann man nämlich erkennen, dass zunächst mal Gottes Gerechtigkeit seine Rettungstaten für Israel sind. Er kommt und befreit seine Leute vor dem Angriff eines gefährlichen Gegners. Sisera mit 900 eisern beschlagenen Kampfwagen. Die Israeliten haben nur Fußtruppen, die haben denen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Aber Gott sorgt dafür, dass die Israeliten den Krieg gewinnen, den Kampf. Und da besingt dann die Deborah die großen Gerechtigkeitstaten, die Gerechtigkeiten, die rettenden Taten Gottes. Und da haben wir gemerkt, Gottes Gerechtigkeit ist seine schenkende Gnade, in der er rettet. Gottes Gerechtigkeit besteht dann darin, dass er Israel das Volk bewahrt. Das kommt in zwei Prozessen, die Gott mit Israel führt, zum Ausdruck, dass er den Israeliten klar macht, ihr habt die Bundesgemeinschaft gebrochen, ich halte euch die Treue und bewahre euch das Land. Und das ist meine Gerechtigkeit. Und zwar eine zweite Komponente. Gottes Gerechtigkeit ist eine Treue zu Israel. Dann haben wir gesehen, dass Gott sogar in seiner Gerechtigkeit vergibt, Psalm 103. In seiner Gerechtigkeit hat er erstmal Israel gerettet und dann erleben die Israeliten, sie geben Gott nicht die entsprechende Antwort des Dankes. Ja, sie werden Gott gegenüber schuldig und erleben, dass der gerechte Gott unsere Sünden von uns entfernt, so hoch wie der Himmel ist von der Erde und so weit der Osten vom Westen ist, entfernt Gott unsere Übertretungen, unsere Vergehen gegen ihn. Und dann haben wir gesehen, dass auch Gottes Gerechtigkeit sogar in das soziale Leben hineingeht. Die Gebote, die Gott gibt, sind gerecht, weil sie nämlich erstmal ist Gott mit der Gabe der Gebote gerecht, weil er damit das soziale Leben regelt. Er gibt Orientierung in der Gesellschaft, wie man sich verhalten kann, wie man sich positiv in die Gemeinschaft einbringen kann. Von daher kann man sogar Psalm 119, das kommt immer wieder vor, deine Gebote sind Gerechtigkeit. Ja? Gerechtigkeit, weil sie nämlich die Gemeinschaftstreue Jahwes signalisieren. Und schließlich besteht Gottes Gerechtigkeit darin, dass er Regen gibt und die Ernte eingefahren werden kann, beziehungsweise dass man jetzt mal pflügen kann, dass man säen kann, dass die Ernte dann wächst und auch reift. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er dafür sorgt, dass die Israeliten nicht verhungern. Also ein ganz großes Spektrum von Gottes Gerechtigkeit. Und dann sind wir auch zu der Frage gekommen, wie ist das mit den Israeliten, mit der Gerechtigkeit des Menschen? Und da will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil ich diesen Gedanken auch hier heute Abend weiter ausziehen will. Und dann wir die Frage stellen können, wie ist das denn, wenn wir Gottes Gerechtigkeit kennen, wie ist es mit der Gerechtigkeit des Menschen? Und zwar vor allen Dingen jetzt, heute Abend interessiert uns, wie kann man einen Menschen als gerecht bezeichnen, der sich in seiner menschlichen Gemeinschaft, in der Gesellschaft einer Stadt, eines Dorfes, eines Staates orientiert und auch zu bewähren hat. Da wird auch immer wieder vom gerechten Menschen gesprochen oder von der Gerechtigkeit des Menschen. Und das ist ja heute unsere Frage. Wir kümmern uns natürlich nicht um eine moderne Gesellschaft, sondern um eine altorientalisch-alttestamentliche Gesellschaft. Und die müssen wir dann kennenlernen. Wir hatten schon am Sonntag, wer von euch hier war, da hat der die Predigt mitgekriegt, da wird zum Beispiel ein Mensch als gerecht bezeichnet. Saul sagt zum David, der ihn nicht getötet hat, da in der Höhle von Engedi: Du bist gerechter als ich, mein Sohn. Du hast mir Gutes getan, während ich dir Schlechtes getan habe. Und du hast mir sogar für das Schlechte, das ich dir angetan habe, nicht Böses vergolten, sondern Gutes getan. Darum bist du gerechter. Eine ähnliche Geschichte begegnet uns zwei Kapitel weiter, 1. Samuel 26. Da erhält David zum zweiten Mal die Möglichkeit, den schlafenden König Saul aus dem Leben zu befördern und sich so vor dessen Nachstellungen, Mordabsichten zu schützen. Zusammen mit seinem Vetter, oder heute würde man sagen Cousin, steht aber so nicht in der Bibel drin, der Cousin, Abishai, macht er sich auf und schleicht sich eines Nachts in das Heerlager Sauls. Der ist ihm auf den Fersen gefolgt und will ihn wahrscheinlich am nächsten Tag greifen, weil die Bewohner der Wüste Sif den Saul David verraten haben an den Saul. Und jetzt ist der Saul dabei, den David zu greifen. Und offenbar in der Nacht vorher schleicht sich David mit seinem Vetter Abishai in das Heerlager. Und tatsächlich, sie schleichen sich bis zu dem schlafenden König vor und sehen am Kopfende einen Speer in die Erde stecken und den Wasserkrug des Königs. Da sagt der Abishai: Das ist doch die Idee, Junge. Mit dem Speer, David, erlaub's mir. Nur ein Stich und kein zweiter, und der ist nicht mehr. Und David sagt: Nein. Ich töte den gesalbten Jahwes nicht. Hier kommt wieder diese Begründung. Gott hat zu diesem König eine besondere Beziehung, indem er ihn hat salben lassen zum geistlichen Oberhaupt. Und diese besondere Beziehung Sauls zu Gott möchte ich nicht zerstören. Das darf ich nicht. Und auch hier wieder argumentiert David seinem Vetter gegenüber nicht mit dem sechsten Gebot, du sollst nicht töten, sondern wieder nur mit dem Gemeinschaftsverhältnis, dass Saul zu Gott hat und Gott zu Saul hat. In dieses Gemeinschaftsverhältnis will er nicht störend oder regulierend eingreifen. Aber er schnappt sich den Speer und den Wasserkrug. Und am nächsten Tag, als der Saul wieder aufbricht, stellt sich der David auf den Berg und sagt: Hallo, David. Und der Abner, der Heerführer von David, sagt: Spricht man so mit dem König? Nee, also hallo Saul, sagt er. Hallo Saul, wer bist du denn da überhaupt denn auf dem Berg, dass du den König so anredest? Dann sagt der Saul David nur: Ja, guck mal nach, ob der König seinen Speer noch hat und seinen Wasserkrug. Sonst kann er sich den hier bei mir abholen. Ich war heute Nacht bei ihm im Lager und hätte ohne weiteres ihn mit dem Speer einfach mal kurz in die Brust stechen können und dann hättet ihr ihn da auf dem Boden festgenagelt gefunden. Habe ich aber nicht gemacht. Und dann sagt David das jetzt von sich. Er sagt: Gott wird mir oder wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Hier bezeichnet er selber sein Verhalten gegenüber Saul als treu und gerecht. So, und ich hatte an einem Abend mal gesagt, der Hebräer, der trennt nicht, definiert nicht ganz scharf die Unterschiede zwischen den Wörtern, sondern er stellt lieber Wörter zusammen und in der Zusammenstellung von bestimmten Begriffen erhalten die ihre Bedeutung. Und hier steht also, der David sagt, Gott wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Und hier wird ganz klar Gerechtigkeit als die Treue eines Menschen zu einem anderen bezeichnet. Es ist also auch der Mensch, praktiziert Gerechtigkeit auch nicht als austeilende Gerechtigkeit, dem Bösen das Böse, dem Guten das Gute. Hier haben wir also die gleiche Beurteilung wie in den zwei Kapitel vorher. David ist gerecht und treu. Und das deswegen, weil er sich in seiner Beziehung zu Saul in extremer Weise gemeinschaftsbewahrend bewiesen hat. Er hat die Gemeinschaft bewahrt, seine Gemeinschaft zu Saul, aber auch Sauls Gemeinschaft zu Yahweh. Und darum, weil er diese Gemeinschaft respektiert und gewahrt hat, bezeichnet er sich als gerecht. Und das führt zu seiner Treue. Ein zweites Beispiel, wo sich jemand als gerecht bezeichnet. Jakob dient bei seinem Onkel Laban. Der hat sich ja aufgemacht, ist getürmt von zu Hause, kommt da bei seinem Onkel Laban mittellos an und der Laban merkt es sofort, ein Schlitzohr. Der David hat, bringt nichts mit als sein Hemd auf den Leib. Er sagt, ja, kannst du gerne bei mir arbeiten? Und er merkt vor allen Dingen, dass der Jakob sich in die Reihe verliebt hat. Und Jakob fragt auch, ob er die heiraten darf, sagt er, ja, ja, klar, kein Problem. Kannst du heiraten, aber dafür arbeitest du bei mir 7 Jahre kostenlos. Das ist 50 Schekel, das muss man für eine Frau bezahlen. Das muss man überlegen, 7 Jahre 50 Schekel, das ist einfach ein Hungerlohn, das ist Betrug. Aber er kann das sich leisten, weil der Jakob keine Mittel hat. Der hat keine Möglichkeiten. Und dann, als der Jakob heiratet, stellt er in der Hochzeitsnacht fest, das ist ja gar nicht Rahel, die ich liebe, das ist ja die Schwester Lea. Die will ich ja gar nicht haben. Ja, sagt der Jakob, sagt der Onkel Laban, kein Problem. Dann arbeitest du nochmal 7 Jahre und dann kannst du die Rahel heiraten. Und er kriegt sie natürlich sofort, aber er muss dann nochmal 7 Jahre kostenlos arbeiten. Und gut, insgesamt 20 Jahre hält der Jakob das bei seinem Onkel Laban aus. Und in der Zeit wendet sich das Blatt. Gott segnet den Jakob dermaßen, dass selbst Laban daran reich wird. Und dann möchte der Jakob eines Tages weg. Er will wieder nach Hause und der Laban sagt, nein, du bleibst hier. Das kommt gar nicht in Frage. Ich habe gemerkt, dass Gott dich segnet und ich bin so noch, habe noch nie so viel Erfolg gehabt, wie in der Zeit, da du bei mir bist. Und dann berät der Jakob sich mit seinen Frauen und sagt, passt mal auf, es wird sich noch zeigen. Eines Tages wird, Achtung, meine Gerechtigkeit für mich Zeuge sein. Meine Gerechtigkeit wird für mich als Zeuge auftreten. Und dann werde ich, dann packt schon mal eure Sachen, dann werden wir alle miteinander abhauen. Und so tritt er dann mit seinem Onkel Laban eines Tages so eine Art, beginnt er eine Art Prozessgeschehen. Das kann man auch innerhalb der Familie machen. Und in dieser Auseinandersetzung mit seinem Onkel stellt der Jakob dar, dass er innerhalb von 20 Jahren immer über mehr als es ihm eigentlich seine Pflicht gewesen wäre, sich für seinen Onkel eingebracht hat. Er sagt, ich habe nicht nur tags auf deine Schafe aufgepasst, auch nachts habe ich keinen Schlaf gefunden, obwohl man als Hirte nachts schlafen darf. Dann habe ich dir alles zerrissene, von wilden Tieren zerrissene Tiere, habe ich dir alle ersetzt aus meiner eigenen Herde, obwohl ich nur die am Tag zerrissenen hätte ersetzen müssen. Ich habe dir auch die, die in der Nacht verloren gegangen sind, wo ich eigentlich schlafen darf, die ich dir nicht zurück ersetzen muss, habe ich dir auch noch gegeben. Ich habe mich für dich investiert bis zum geht nicht mehr, weit über meine Pflicht hinaus als Angestellter und über den Vertrag, den wir hier geschlossen haben. Und was hast du gemacht? In den 20 Jahren hast du die Verträge 10-mal zu deinen Gunsten verändert. Du hast dich nicht an die Gemeinschaft, in der ich mit dir stehe und du mit mir lebst, gehalten. Du hast mich immer wieder betrogen und ich habe dir nur Gutes erwiesen. Das ist meine Gerechtigkeit. Ich habe mehr investiert in unsere Gemeinschaft, in unsere Beziehung, als ich hätte investieren müssen. Dagegen hast du ständig gegen die Beziehungsverhältnisse und auch die Ordnungen und Gesetze, die da gelten, ja, die Verträge, die wir abgeschlossen haben, hast du immer verstoßen. Jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. So, wie das dann ausgeht, der geht ja auch tatsächlich. Das hier ist nur wichtig, wie der alttestamentliche Mensch das Wort Gerechtigkeit des Menschen definieren kann. Wenn sich einer mehr als es seine Pflicht ist, in der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft einsetzt, dann wird er als gerecht bezeichnet. Und das sagt auch hier später von sich. Ich habe mehr getan, als es meine Pflicht gewesen ist. Hiob 23, Vers 12, ja. Also, mehr als meine Pflicht gewesen wäre, bewahrte ich die Worte aus Gottes Mund. Und wie hat das dann, welche Form hat das angenommen? Ich lese mal vor, was Hiob sagt, Kapitel 29, Vers 11 bis 17. Und Teile davon lese ich nur vor. Also, die Belege seiner Gerechtigkeit, mit der er sich bekleidet, bestehen durchweg in Erweisen seiner Solidarität mit Menschen am Rand der Gesellschaft, mit solchen also, von denen er keinen Lohn für seine Hilfe erwarten kann. Ich befreite den Elenden, der um Hilfe schrie. Der Elende, der Omni, das ist jemand in der alttestamentlichen Gesellschaft, der keine Bürgerrechte hat. Ja, nur die Vollhebräer, die auch Land besaßen, hatten Bürgerrechte. Und es gab also genügend Leute, Tagelöhner und auch Kananäer, die kein Land haben durften, die dann eben für Lohn arbeiteten. Die hatten aber keine Bürgerrechte. Das Schlimmste daran war, wenn ihnen jemand Unrecht tat, durften sie nicht ins Tor gehen und sagen, der und der hat mich betrogen oder der und der hat mich geschlagen. Das war ihnen nicht erlaubt, weil sie keine Bürgerrechte hatten. Sie konnten nur das Zetergeschrei erheben. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das war ein ganz bestimmter Ruf, der nur diesen Armen, den Minderberechtigten zustand. Man nennt das Zetergeschrei aus dem mittelalterlichen im Gebrauch, Mordio und Zeter schreien. Es war im Mittelalter so, wenn irgendwo ein Haus brannte, dann hat der, dessen Haus brannte, das Zetergeschrei erhoben. Und das ganze Dorf musste zusammenkommen, alle mussten sich ihre Wassereimer holen und dann ran an den Dorfteich und dann die Kette zum Löschen bilden. Ja? Oder wenn jemand überfallen wurde, konnte er das Zetergeschrei erheben, da musste man in der Nacht raus aus dem Bett und dem Mann helfen, weil der überfallen worden war. Und sowas gab es auch im alten Israel. Das war also ein ganz bestimmter Ruf, wenn der ertönte, dann wusste man, oh, das ist einer, der hat keine Bürgerrechte, der kann sich nicht wehren, der appelliert jetzt an unsere Solidarität, dass wir ihm helfen in einem Prozess. Und dann hat man erstmal geguckt, gegen wen will er denn prozessieren? Ach so, das ist der mächtigste Mann im Dorf oder in der Stadt. Ich habe nichts gehört. So ging das an. Ja? Mit so einem legt man sich nicht an. Dann hört man schnell weg und Hiob sagt, das habe ich nie gemacht. Den Elenden, der um Hilfe schrie, der sich nicht selber helfen konnte, der auf unsere Hilfe angewiesen war. Wenn ich dessen Hilfeschrei gehört habe, bin ich immer hingegangen und habe ihn immer rausgepaukt. Den Elenden befreite ich, der um Hilfe schrie. Und dann die Waise, hatten wir gestern schon gesehen, Waisen waren ja vaterlose Kinder. Und die Väter haben für ihre unverheirateten Kinder immer im Prozess die Sache des Kindes geführt. Ja? Haben Leute angeklagt, die den Kindern was getan haben oder weil es das Kind angeklagt wurde, haben die Väter ihre Kinder verteidigt. Aber wenn man keinen Vater hatte, war man schlecht dran. Die Mutter durfte einen nicht verteidigen. Die Frauen durften ja nicht im Gericht reden und überhaupt Anklage erheben oder sich verteidigen. Also, dann sagt er, auch die habe ich verteidigt, die Kinder, die keinen Vater hatten. Und ich habe auch der Witwe geholfen. Das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Also den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Waise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich und das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Es sind also lauter Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen und von denen er keinen Lohn, keinen Dank erwarten konnte. Seine Hilfe ist also völlig selbstlos, ist nicht berechnend, nicht darauf aus, dass er für seine Tat von anderen belohnt wird. Und dann sagt er, sogar den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, habe ich geführt. Also wenn man für einen verarmten, rechtlosen Verwandten oder Freund eintrat, dann gehörte das zur Pflicht. Aber da waren Fremder da, da durfte man weghören. Und jetzt sagt er, auch selbst die Fremden habe ich unterstützt, denen habe ich geholfen. Ich habe mehr getan, als meine Pflicht gewesen wäre. Und darum kann er sich als gerecht bezeichnen. Und ein letztes Beispiel. Jetzt führe ich euch in ein alttestamentliches Denken. Das ist ganz merkwürdig. Also uns fremd jedenfalls. Genesis 38, Juda und seine Schwiegertochter Tamar. Juda hat für seinen ältesten Sohn eine Tochter, eine Frau gefunden, Tamar. Aber leider stirbt dieser älteste Sohn, der Gea, bevor seine Schwiegertochter, die Tamar, ein Kind von dem gekriegt hat. Und jetzt ist der verstorbene Sohn Gea schlecht dran. Er hat keinen männlichen Nachkommen. Das heißt, sein Name vergeht. Und das ist das Allerschlechteste, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass der Name eines Menschen vergeht, weil der Sohn nicht der nach dem Vater genannt wird, den Namen nicht aufrecht erhält. Dafür hat aber Gott dann Vorsorge getroffen und hat geregelt, wenn ein Mann stirbt, verheirateter Mann stirbt, bevor seine Frau ihm einen Sohn geboren hat, dann ist sein Vater verpflichtet, die Frau mit dem nächsten Bruder zu verheiraten. Das ist sogenannte Schwagerehe. Dann tritt Folgendes ein. Der Bruder zeugt ein Kind. Wenn das ein Sohn ist, Achtung, heißt er nicht nach seinem biologischen Vater, sondern er ist nach seinem Onkel, der kinderlos gestorben ist. Heißt der Sohn des Gea. So, der zweite Sohn, ja, Judas, heißt Onan. Und der sagt sich, ich bin doch nicht blöd, hier für meinen Bruder Gea ein Kind zu zeugen. Ja? Und verweigert sozusagen seiner Frau die eheliche Pflicht, wenn man so will. Ja, da kommt er, und das gefällt Gott gar nicht, dass er so unsolidarisch mit der Familie umgeht und er stirbt. Jetzt hat der Judah noch einen dritten Sohn. Und Schela heißt er. Und dann sagt die Tamar jetzt, also ist das doch recht, ist eigentlich doch okay, nicht, dass ich jetzt den dritten kriege. Dass du mir den dritten noch verheiratest. Ja, sagt er, Judah, also wollen wir erstmal abwarten, deine Trauerzeit und so weiter. Und danach fragt die Tamar wieder nach. Der Judah, der drückt sich und will nicht. Und der hat eben auch Angst, der hat ja auch seine Verantwortung. Da ich sage, jetzt hat die Tamar zwei Männer verschlissen. Ja, und wenn ich jetzt noch meinen dritten Mann verschleiße und ohne Kinder bleibt, ja, dann stirbt meine Familie aus. Dann sterbe ich ohne männliche Nachkommen, ja, ohne männliche Enkel. Das mache ich nicht. Also da gebe ich lieber meinen Sohn Schela einer anderen Frau, dann klebt nicht so viel Pech an dieser Frau. Ja. Der nimmt also auch seine Verantwortung gegenüber der gesamten Sippe wahr, dessen Oberhaupt er ist. Aber jetzt hat die Frau, die Tamar, die empfindet, ich muss meinen verstorbenen Männern doch noch Söhne beschaffen. Und die quengelt und quengelt und merkt, mein Schwiegervater hat die Macht, der gibt mir den Schela nicht. Und in ihrer Not denkt sie sich was Schönes aus. Sie hört, Schwiegervater geht zum Schafschuhfest zu einem Freund in eine andere Stadt und hört auch den Namen und sieht schnell vor ihr hin in diese Stadt. Stellt sich ins Tor, verkleidet sich als Hure und da kommt auch schon der Judah vorbei. Und sie macht die entsprechenden eindeutigen Gesten und Judah guckt auf die Uhr, denkt, eine halbe Stunde habe ich noch und lässt sich mit dieser Hure ein, nicht wissend, dass es seine Schwiegertochter ist. Am Ende sagt die aber, du bezahlst mir doch mal was für meine Dienste, oder? Und sagt er, ja, tut mir leid, ich habe ja gerade nichts dabei. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann kriegst du ein Böckchen von mir. Ich verspreche dir das, du kriegst ein Böckchen. Ich schicke jemanden mit einem Ziegenböckchen, das gibt er dir als Lohn. Ja, sagt er, du möchtest aber gerne einen Unterpfand haben. Ich weiß ja nicht, ob du mich jetzt hier betrügst. Gib mir doch mal da dein Stab und dein Siegelring. Gut, sagt der Judah, kannst du haben. Wenn mein Diener kommt mit dem Böckchen, dann gibst du ihm den Siegelring und den Stab wieder. Ja, ja, kein Problem. Gut, Schafschuhfest ist beendet und eines Tages heißt es, die Tamar ist schwanger. Wie sagt der Judah, von wem? Das kann nicht sein, die hat gehurt. Und als Oberhaupt der Familie darf er recht sprechen und verfügt, darauf steht tot, auf Ehebruch, Hurerei steht tot, die wird verbrannt. Man schichtet den Scheiterhaufen auf, da wird die Tamar draufgestellt, bevor das Feuer gelegt wird, sagt sie, darf ich noch eine Frage stellen? Frage? Ja, Frage kannst du immer stellen, Tamar. Also schnell, bevor es brennt. Hält sie den Siegelring hoch und sagt, ich habe hier einen Siegelring und einen Stab. Wem gehört der? Sagt er, ach so, nee, muss ich mal erzählen. Der Judah ist ja echt, der ist ehrlich. Der schickt tatsächlich in die Stadt noch einen Mann mit dem Böckchen. Und der kommt zurück und sagt, Niemand kennt in der Stadt diese Hure. Also da habe ich das Böckchen wieder mitgebracht. Und natürlich den Stab an den Siegerring nicht. Ja? So, und als dann die Tramme auf dem Scheiterhaufen steht, sagt sie, wem gehört denn der Siegerring und der Stab? Der Bruder sagt, meiner. Ja, sagt sie, das ist der Vater vom Kind, das ich jetzt kriege. Deswegen ich hier verbrannt werde. Da kriegt der Judas so eine Birne. Und dann sagt er, nein, mach das Feuer nicht an. Du wirst nicht bestraft, Tamar, denn du bist gerechter als ich. Deswegen habe ich die Geschichte erzählt. Wegen dieses einen Wortes, gerecht. Du bist gerechter als ich. Damit entschuldigt er diesen, ist ja eigentlich Inzest. Und auf Inzest steht noch mehr Todesstrafe. Im Alten Testament wird immer gesagt, wer innerhalb der Familie Geschlechtsverkehr treibt, ja, der wird auf jeden Fall getötet. Also was nennt man Inzest? Wenn die Schwiegertochter mit dem Schwiegervater schläft, das geht nicht. Das ist strikt verboten. Ja. Das ist so was Schlimmes, werden beide getötet. Das wird nicht legitimiert von Judah. Er sagt nur, meine Schwiegertochter hat sich mehr in die Gemeinschaft, für die Gemeinschaft verdient gemacht als ich. Sie hat zwar extreme Mittel gesucht, aber sie hat sich so mit aller Kraft für die Familie eingesetzt, dass das eigentlich nur für bewundernswert ist. Sie hat ihre Pflicht gegenüber den Ehemännern, ist sie so nachgekommen, dass man sagen kann, alle Achtung, die liebt ihre Männer und auf diese Frau kann sich jedermann verlassen. Ja, dass die so für ihre Ehemänner einsteht. Und ich habe nicht so gerecht gehandelt. Ich habe auch gerecht gehandelt. Ich wollte ja mit dem Stand unserer Familie auch retten. Aber es wäre doch richtiger und besser gewesen, wenn ich dich mit dem Schäler verheiratet hätte. Du bist gerechter als ich. Und hier zeigt es sich ganz stark, dass Gerechtsein sich eben nicht an Normen orientiert, sondern an Gemeinschaftsverhältnissen. Natürlich haben diese Gemeinschaftsverhältnisse auch Regeln, ja. Und dann, die muss man auch einhalten und kann sie auch brechen. Aber das Besondere ist, dass Gerechtigkeit sich im Leben in einer Gemeinschaft erweist. Wie hat sich der für die Gemeinschaft eingesetzt? Wie hat er die Gemeinschaft gefördert? Für eine Gemeinde hier, so freikirchlichen Gemeinden, finde ich das immer sehr wertvoll. Ja? Dass er da fragt, ja, nicht ist der moralisch sauber, sondern kommt da noch dazu, dass man moralisch sauber ist. Es ist ja keine Nebensache. Aber wichtiger ist noch, hat er das Gemeinschaftsleben gefördert oder nicht? Und jetzt kommt das Verrückte. Gott hat echt Humor. Als sie Tamar niederkommt, stellt man fest, das sind Zwillinge, die kriegt Zwillinge, die Tamar. Das geht natürlich auf Gott zurück. Ja? Das hat niemand in der Hand, ob man Zwillinge kriegt. Und damit hat Gott das Problem gelöst. Auf seine Weise. Der erste Sohn, der geboren wird, gehört dem Ger, dem verstorbenen Ger. Der zweite, der geboren wird, gehört dem Onan. Und die haben beide ihre Söhne, nach denen sie benannt werden. Und Judah braucht seinen dritten Sohn Schela nicht mehr mit Tamar zu vermählen. Also alle sind auf ihre Kosten gekommen. Gott hat die perfekte Lösung geschaffen. Nicht indem er den Bösen bestraft und den Guten belohnt, sondern indem er hier Frieden in dieser Gemeinschaft wiederherstellt. Ja? Und sich so um die Bedürfnisse der Einzelnen kümmert. Und er respektiert damit auch denn die Investitionen Judas in das Gemeinschaftsleben. Ja? Also, dass hier keiner so verurteilt wird und kritisiert wird, dass Gott sich auf diese Weise einklingt in das Gemeinschaftsleben und seine Lösung mit der, muss man sagen, tatsächlich, mit der Sünde der Leute operiert und arbeitet und eine Lösung schenkt, mit der alle leben können. Also ein extremes Beispiel für Gerecht und Gerechtigkeit. In den alttestamentlichen Texten, ich komme zu einem neuen Thema, nämlich zur Rechtsprechung im Tor. In den alttestamentlichen Texten, die von der Rechtsprechung handeln, begegnet dem christlichen Bibelleser abendländischer Tradition, mit unseren Jus-Vorstellungen, da begegnen im Alten Testament einige Aussagen, die sich ideal in unser römisch-juristisches Rechtsverständnis einzupassen scheinen. So etwa in unsere Vorstellung von Gerechtigkeit als Gesinnung eines unparteiischen Richters, der ohne Ansehen der Person sein Urteil spricht. Haben wir gesagt, die Justiz ja mit verbundenen Augen, nicht? Die guckt nicht an, ist das ein Senator oder ist das ein Sklave, der hier gemordet hat. Aber damit wir verstehen, dass sich in solchen Aussagen weder die aristotelische Justitia distributiva verwirklicht, also die Gerechtigkeit, die jedem austeilt, was er verdient hat, noch, dass da die römische Göttin Justitia waltet, die mit verbundenen Augen ein Urteil spricht und ausführt nach dem Maßstab des Gesetzes. Deswegen muss ich ein kleines bisschen ausholen, um das alttestamentliche Verständnis von Prozessen und Schuld zu klären. Also, ein Rechtsstreit im Tor wurde regelmäßig so abgeschlossen, dass einer der Ältesten, der das Urteil mit entschieden hat, also ich muss noch mal sagen, es gab, habe ich gestern angedeutet, nicht den Beruf des Richters, nicht den Beruf des Staatsanwaltes und nicht den Beruf des Verteidigers. Die haben ja alle nur eine Funktion. Der Staatsanwalt muss anklagen, der Verteidiger muss verteidigen und der Richter, der muss nachher das Urteil sprechen. Ja? Im alten Israel gab es diese Berufe nicht. Das waren nur weise, lebenserfahrene Männer in der Stadt, die Urteile finden mussten und auch aussprechen mussten. Und die konnten zum Teil auch natürlich die Rollen wechseln. Da konnte ein Ältester, konnte Anklage erheben und nachher, wenn er merkte, oh, das war falsch, ich habe mich geirrt, für die Befreiung plädieren. Ja? Und er konnte dann auch das Urteil aussprechen und fällen. Wenn jemand jetzt unschuldig war, dann wurde er in direkter Anrede angesprochen und der Älteste sagte zu ihm, Tzadik ata, gerecht bist du, oder? Du bist im Recht, nämlich mit deiner Bestreitung den Schalom der Gemeinschaft gebrochen zu haben. Das ist ja meistens die Anklage. Der hat mich bestohlen und damit hat er die Gemeinschaft belastet. Und wenn sich herausstellt, nein, der hat tatsächlich nicht gestohlen, so wie er, der Angeklagte, das behauptet hat, dann sagt man, du bist im Recht mit deiner Bestreitung der Anklage. Denn du hast dich positiv in die Gemeinschaft eingebracht und der andere, indem er dir ein falsches Tun unterstellt und dich verurteilt sehen will, hat die Gemeinschaft geschädigt. Dann ist der Schuldige, der Ungerechte. Also die Übersetzung, gerecht bist du, hat für unsere Ohren einen deutlichen Anklang an die römische Rechtsprechung. Du bist gerecht. Ganz anders im Alten Testament. Hier muss man den Urteilsspruch vom Selbstverständnis und von den Zielen der altisraelitischen Torgerichtsbarkeit verstehen. Und dabei wird uns auffallen, dass in vielen Rechtssätzen des Bundesbuches, also 2. Mose 20 bis 23, Wert darauf gelegt wird, dass nach einem angerichteten Schaden Wiedergutmachung geleistet wird. Also ich habe hier einige Texte aus dem 2. Buch Mose mal, aus dem Bundesbuch. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt, 2. Mose 21, Vers 37, und es schlachtet oder verkauft, und er ist dann als Dieb überführt worden, immer vorausgesetzt, dann soll er 5 Rinder für das eine Rind erstatten und 4 Schafe für das eine Schaf. Das ist keine Abschreckung. Falls ein Dieb ertappt wird auf frischer Tat, muss er zurückerstatten. Falls er nichts hat, soll er für den Wert des von ihm Gestohlenen als Sklave verkauft werden. Falls das Gestohlene noch lebend in seiner Hand gefunden wird, sei es ein Rind oder ein Esel, das sind die kostbarsten Tiere, die es gibt im Alten Israel, und jetzt etwas weniger kostbar, oder ein Schaf, dann soll er das Doppelte erstatten. Der auf frischer Tat ertappte, braucht nur das Doppelte zu erstatten, die anderen 4-fache oder 5-fache. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und seinem Vieh dabei freien Lauf lässt, so dass es auf dem Feld eines anderen weidet, dann soll er von dem Besten seines Feldes seines Weinberges dem Geschädigten erstatten. Also nicht den letzten Schrott, sondern das Beste. Möglichst also was Wertvolleres als das, was die Tiere abgefressen haben. Also hier wird klar, wenn einer gestohlen hat, muss er mehr zurückgeben als das, was er gestohlen hatte. Das hat nicht den Sinn, die Leute abzuschrecken vom nächsten Diebstahl, hat aber auch nicht den Sinn, die Tat wieder ungeschehen zu machen. So nach unserem Denken, ja, das kannst du nie wieder gut machen. Ja. So hat der Hebräer nicht gedacht, das kannst du nie wieder gut machen. Denn die Sünde besteht nicht erstmal darin, dass er gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen, verstoßen hat, sondern dass er einen Menschen geschädigt hat. Das stellt euch vor, es stiehlt euch jemand euer Fahrrad, ja, und das ist eine alte Schrottmöhre und er sagt, komm, ich schenke dir ein nagelneues Fahrrad und noch eine Marke besser und das kostet eben, was weiß ich nicht, doppelt so viel wie das, was du für dein altes Fahrrad ausgegeben hast. Ja. Dem kann man eigentlich nicht mehr böse sein, wenn er einem mehr zurückschenkt, als er einem geklaut hat. Ja. Und so ist das auch im Alten Testament gedacht, die Rückgabe des Gestohlenen in zweifacher oder vierfacher oder fünffacher Höhe soll die Gemeinschaft zwischen den Leuten wiederherstellen. So zum Beispiel bei nach einer Prügelei hat jemand den seinen Kontrahenten bettreif geschlagen. Der kann nicht mehr aufs Feld gehen. Was sollen die machen? Da soll die Frau kommen und es arbeitet ja die Frau von dem Krüppel, sage ich mal, von dem Verletzten, der arbeitet jetzt doppelt so viel auf dem Feld, ja? Kann zu Hause nicht kochen. Da schickt der Mann seine Frau in die Familie und sagt, jetzt muss die Frau für den kochen, den ich zusammengeschlagen habe. Und mein Sohn muss auf dessen Feld helfen, damit dessen Arbeit auf dem Feld weitergeht. Und da kommt die Frau vorbei und hat eine Mullbinde dabei und sagt, blutet's noch oder tut's noch weh? Kann ich dir die Mullbinde, kann ich dich verbinden? Kann ich dafür sorgen, dass du wieder gesund wirst? Hier habe ich dir ein Essen gekocht. So, und so weiter und so weiter. Da merkt man, hier engagiert sich für die Familie, die er geschädigt hat. Engagiere ich mich jetzt? Ich helfe, dass die Leute wieder gesund werden. Ich helfe, dass die Arbeit auf dem Feld weitergeht. Ich helfe, dass die keine Defizite kriegen, weil die Frau nicht kochen kann und so weiter. Also da geht man direkt auf den Bestohlenen zu, auf den Geschädigten zu und tut ihm etwas Gutes. Und damit kommt die Beziehung wieder in Ordnung. Ja. So wird also der Shalom wiederhergestellt. Die Beziehung wird wieder gut gemacht. Nicht die Tat wird wieder gut gemacht, sondern die Beziehung wird wieder zu einer guten gemacht. Durch solche positiven Investitionen in die Gemeinschaft erlangt der Dieb dann tatsächlich sogar den Status des Gerechten wieder. Und das hat Folgen. Er ist jetzt ein vollwertiges Glied wieder der Gesellschaft. Das juristische Ziel ist ja erreicht. Aufgrund seines Shalom-fördernden Verhaltens ist er neu ein vollwertiges Glied der Gemeinschaft. Und darum kennt die hebräische Rechtsprechung nicht sowas wie eine Eintragung im Pass, ja, vorbestraft. Gibt es nicht. Der hat sich ja eingebracht wieder in die Gemeinschaft. Und deswegen muss man ihn jetzt nicht ständig sein Leben lang stigmatisieren als Vorbestraften, weil er die Gemeinschaft wieder gefördert hat mit seiner Wiedergutmachung. Damit sind die Beziehungen zwischen dem, der geschädigt hat und dem, der geschädigt wurde, wiederhergestellt. Gibt es heute auch wieder im erhöhten Maß. Ich lasse mal ein Beispiel, dass gerade bei Leuten, die aus dem Syrien kommen oder Irak, dass man hier den Täter dem Opfer gegenüberstellt und sagt, der sprecht euch mal aus. Und der Täter, der entschuldigt sich bei dem Opfer und sagt, kann ich dir helfen und so weiter. Dass es viel besser ist, als wenn jemand ein Jahr lang im Knast sitzt. Das hilft dem Täter, dem Geschädigten überhaupt nicht. Aber wenn er merkt, jetzt kommt er und hilft mir bei meiner Arbeit, dann entsteht eine Gemeinschaft. Vorher hatten sie vielleicht gar keine Beziehung. Also, hier bedeutet so gerecht so viel wie unschuldig. unschuldig und gerecht ist, wer den Shalom der Gemeinschaft fördert, den Shalom bewahrt und auch wenn er ihn geschädigt hat, den Shalom, wenn er ihn dann wieder gut macht, ist er wieder voll und ganz gerecht. Und die vollständige Rehabilitierung eines Verbrechers macht einsichtig, weshalb in der althebräischen Gesellschaft auch der Täter unbedingt identifiziert werden muss. Es konnte eine Katastrophe sein, wenn der Friedensbrecher als gerecht und der Gerechte als Friedensbrecher erklärt wurde. Das war ganz gefährlich. Nach alttestamentlicher Vorstellung passierte nämlich Folgendes. Wurde ein gemeinschaftsschädigendes Verhalten nicht durch ein gemeinschaftsförderndes kompensiert? Ein Verhalten, das den angerichteten Schaden sozusagen abbaute? Dann häufte sich auf der Dorf- oder Stadtgemeinschaft das Unrecht auf und nach auf. Ja, wenn jetzt man den Falschen, den Täter schuldig spricht und den falschen Ankläger freispricht, hat er nicht die Möglichkeit, das Unrecht, was er begangen hat, abzubauen. Und man tut sogar noch ein neues Unrecht dazu, weil der Solidarische als verurteilt wird, als Bösewicht bezeichnet wird, als ungerecht bezeichnet wird. Und jetzt ist es so, dass die Vorstellung ist, wenn man immer wieder so handelt, dann häuft sich das wie ein Berg auf der Gemeinschaft auf und irgendwann bricht die Gemeinschaft mal unter der Last der vielen Vergehen, Gemeinschaftsbrüche und Gemeinschaftsverletzungen zusammen. Das ist die große Angst. Also die Wiedergutmachung bedeutet, ich muss von der Gesamtgesellschaft die Last der Sünde wegnehmen, abbauen helfen, indem ich mich positiv einbringe. Und das ist auch der Grund, wir haben mal darüber geredet nach dem ersten Abend, für die mehrfach vorkommenden Anweisungen, du sollst den Geringen nicht bevorzugen, sein Gesicht nicht erheben und ihn nicht begnadigen, aber auch den Reichen und Angesehenen sollst du nicht bevorzugen, weil er nun mal reich und angesehen ist oder vielleicht hast du Angst vor ihm oder das ist ein geachteter Mensch, den kann ich doch nicht verurteilen. Nein, wer etwas den Schaden angerichtet hat in der Gesellschaft, muss auch als solcher benannt werden, damit er den Schaden, die Samtlast abbauen kann. Ja, und wenn das keiner tut, wie das immer auch wieder vorkommt in der israelitischen Gesellschaft, dann ist das ganz gefährlich für das gesamte Volk. Deswegen kommen nicht die Propheten. Die Könige müssten eigentlich darüber wachen, dass die Übeltäter auch wieder veranlasst werden, sich positiv in die Gemeinschaft hineinzubringen. Machen sie aber nicht. Die machen im Gegenteil mit sogar. Und da schickt Gott die Propheten, weil die einzigen sind, die auf das Unrecht hinweisen können. Und ihre Aufgabe ist nicht geringer als die, dass sie verhindern wollen, dass die Sündenlast auf dem Volk so groß wird, dass das Volk nachher zusammenbricht. Und im Grunde genommen ist das babylonische Exil, wird das im Alten Testament so verstanden. Die Sündenlast hat unser Volk kaputt gemacht. Nein, ich muss jetzt hier Schluss machen. Also, auch die Tatsache, dass man nicht einen Reichen bevorzugen soll oder einen Armen aus Mitleid, das ist ja, könnte man denken, ja, ist ja klar, ist der gerechte Richter, der ohne Ansehen der Person richtet. Jawohl, gibt es im Alten Testament auch, ohne Ansehen der Person. Es hat aber nicht den Hintergrund, dass der Richter eine gerechte Gesinnung haben soll, sondern dass man dafür sorgen muss, dass die Last der Sünde nicht zu groß wird über einem Volk. Und ein letzter Gedanke. Mit dem folgenden Abschnitt will ich zeigen, dass es für Israel eine Form der Gerechtigkeit gibt, die unmittelbar auf der Gerechtigkeit Gottes und in der Gerechtigkeit Jahwes gründet. Wir finden dann nämlich Texte, die sind so formuliert, dass sie unseren Vorstellungen eigentlich überhaupt nicht in unsere Vorstellungen reinpassen. Die bieten eine Bedeutung, die weit entfernt ist von dem, was wir uns unter Gerechtigkeit vorstellen können. Und das sind folgende Texte. Texte, die so etwas wie einen räumlichen Charakter der Gerechtigkeit herstellen. Wir verstehen Gerechtigkeit primär als etwas Ideelles, als die Orientierung an der Norm einer Gleichbehandlung beziehungsweise angemessene Behandlung, also ausgleichende und austeilende Gerechtigkeit. Wir müssen die Norm kapiert haben und müssen sie mit unserem Willen akzeptieren und dann müssen wir sie schließlich anwenden. Das alte Israel aber hat Zedek und Zedaka, also Gerechtigkeit, schon im Ansatz nicht als Norm, sondern seinsmäßig verstanden und nicht etwa als ein Sein, das jemand ist, sondern ein Sein, das den Menschen erfasst. Ein Sein, das den Menschen erfüllt. Gerechtigkeit, ein Sein, das den Menschen sogar umhüllt. Nur so kann man es verstehen, wenn in Jesaja 61, Vers 10 gesagt wird, freuen will ich mich in Jahwe und jubeln soll meine Kehle, denn er hat mich mit Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet. Und den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgelegt. Nein, mit Kleidern der Rettung hat er mich bekleidet. Und den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgelegt. Erstens mal wieder haben wir hier die Identifikation von Rettung und Gerechtigkeit. Ja. Und dann ist die Gerechtigkeit etwas wie ein Gewand, das Gott seinen Leuten umlegt. Oder Kapitel 11, Vers 5, Jesaja, Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüfte sein. Schurz ist so ein eng anliegendes Untergewand. Und Treue wird der Schurz seiner Lenden sein. Gerechtigkeit und Treue stehen sich hier gegenüber, wieder als Kleidungsstück betrachtet. Das heißt, für den alttestamentlichen Gläubigen, der von Gottes Heilstaten, von Gottes Gerechtigkeiten lebte, war offenbar doch die Gerechtigkeit eine Art Existenzform, in der er sich von Jahwes Treue gehalten wurde, richtig umgeben wusste. Eine Existenzform, die ihn wie ein schützender Raum umgab. Hatten wir ja gestern schon. Du stellst mich auf einen Felsen und ich berge mich in deiner Gerechtigkeit wie in einer Burg, in einer Felsenburg. Ein Raum, der mich schützend umgibt, das ist Gottes Gerechtigkeit. Und entsprechend kann auch im Alten Testament dann die Vorsilbe in verwendet werden. In deiner Gerechtigkeit. Oder die Feinde, lass deine Feinde nicht in deine Gerechtigkeit kommen. Was heißt das denn? Das muss ja ein Raum sein, in den die Feinde da eindringen. Also Gerechtigkeit, ein Raum, Gerhard von Rath sagt, als ein heilsamer Kraftbereich, der den Menschen gleichsam wie einen Raum schützend umgibt. Deine Gerechtigkeit, ein heilsamer Kraftbereich, der den Menschen gleichsam wie ein Raum schützend umgibt. Und dann hat dieser Mann alle Belegstellen, die mit in konstruiert sind, kontrolliert und kommt zu dem Ergebnis, tatsächlich wird im Alten Testament Gerechtigkeit räumlich verstanden. Von daher dürfte man dann, sagt er, den Satz wagen, die Gerechtigkeit des Hebräers besteht darin, dass er hineingenommen wird in den Bereich, ja sogar in das Kraftfeld der Gerechtigkeit Jahwes. Die Gerechtigkeit des Hebräers besteht darin, dass er in den Kraftbereich der Gerechtigkeit Jahwes hineingenommen wird. Und das heißt, in den Kraftbereich von Gottes Heilstaten, in den Kraftbereich der Gemeinschaftstreue seines Gottes. In solcher Gerechtigkeit konnte sich der Hebräer geradezu einwickeln. Der Mantel der Gerechtigkeit, ja, da muss man wissen, das Obergewand im alten Israel ist auch gleichzeitig die Bettdecke. Also wenn einer alles verliert, Haus und Hof, dann muss sogar sein Mantel verpfänden. Dann muss der, dem er den Mantel abgegeben hat, abends kommen und sagen, hier hast du deinen Mantel.
Du armes Schwein, du frierst sonst. Du hast ja nichts, worin du dich einwickeln kannst.
Also der Mantel, der hat vor der Hitze geschützt und in der Nacht, wenn es gegen 0 Grad gehen konnte im alten Israel, noch im modernen auch, dann hatte man was zum Zudecken. Und jetzt legt Gott seine Gerechtigkeit um den Israeliten herum und sagt, wickel dich daran ein, fühl dich wohl in meiner Gerechtigkeit. Das kann so wie ein Schlafsack sein, in den du dich einkuschelst. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gottes Gerechtigkeit legt er um mich, er legt seine Gerechtigkeit um mich und ich kann es mir darin wohl sein lassen. Ein anderes Bild, ich kann mich da reinlegen wie in ein schönes, warmes Wannenbad und in Gottes Gerechtigkeit geradezu baden. Und damit bin ich bei einem, beim Neuen Testament. Das möchte ich gerne noch machen, ist nicht mehr lang. Es gibt ein schönes Lied, das zeigt, dass Gottes Gerechtigkeit auch im Neuen Testament nicht anderes ist als im Alten Testament. Und das hier anknüpft an diese Vorstellung von aus dem Jesaja-Buch. Das Lied heißt, fängt so an, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das kann ich mir anziehen als Kleid. Zugleich bietet dieses Lied auch eine gelungene Anwendung auf das Bekenntnis der Gemeinde Jesu Christi, dass sich die Bedeutung von Gerechtigkeit, die den Menschen ergreift und umhüllt, nicht auf das Alte Testament beschränken lässt. Die Aussagen von Gottes Gerechtigkeit als einem Sein, in das Gott seine Kinder hineinnimmt, ja, an dem er seine Kinder teilhaben lässt, diese Aussagen begegnen uns sehr eindrücklich im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wenn also im 2. Korinther 5, Vers 19 die schlechthin zentrale Verkündigungsbotschaft der Christen darin besteht, bekannt zu machen, dass Gott, ich habe das gestern schon zitiert, den der Sünde nicht kannte, zur Sünde gemacht hat, damit wir in Gott, in Christus, Gottes Gerechtigkeit werden, dann lautet das Zentrum christlichen Glaubens, Gott hat den Sünder in die Existenzform der Gerechtigkeit Gottes versetzt. Gott hat den Sünder in die Existenzform der Gerechtigkeit Gottes versetzt, weil er den Sündlosen in die Existenzform der Sünde versetzt hat. So wichtig für uns Christen auch Sündenvergebung ist, sie ist und bleibt wichtig. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. Gottes Geschenk eines neuen Seins, einer neuen Endzeitexistenz. Diese durch Christus zugeeignete Gabe einer neuen Existenz, eines neuen Gerechtigkeitslebens ist, wie Jahwes Gerechtigkeit im AT, etwas Umfassendes, eine Ganzheit, die uns als ganzen Menschen erfasst, erfüllt, umhüllt, weil sie uns in die endzeitliche, Fremdwort, eschatologische Heilsgemeinschaft mit Gott einfügt. Und an dieser Stelle versagt endgültig dieser dogmatische Lehrtopos von Gottes Strafen der Gerechtigkeit, die als Austeilen der Gerechtigkeit dem Sünder ewige Verdammnis als verdienten Lohn auszahlt. In 2. Korinther 5, Vers 21 ist das ewige Leben, das Gott uns zuspricht, seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit als seine letzte und gültige Heilsgabe. An wen? An den Sünder. Wobei für die ewige Verdammnis dessen, das muss man auch sagen, für die ewige Verdammnis dessen, der das Angebot der Gerechtigkeit Gottes bewusst abweist, Gottes Zorn zuständig ist und nicht seine Gerechtigkeit. Ich lese mal einige Beispiele vor. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern die Gerechtigkeit, nein, eben gerade nicht, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dieser Satz klingt fast wie eine Fortsetzung von Vers 16. Kennen wir ja alle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab. In diesem Gedankengang stehen sich Gottes Liebe und Zorn gegenüber und nicht Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Also der Gegenbegriff zu Gottes Liebe ist nicht Gerechtigkeit, sondern Zorn. Oder Römer 1, es wird geoffenbart werden Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit. Oder Epheser 5, Vers 6, der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams. Und so, ich habe alle Stellen mal kontrolliert in der Konkordanz und da ist immer wieder von Gottes Zorn die Rede, in dem er Gericht übt. Auch in dem paulinischen Gedanken vom Herrschaftswechsel spielt Gottes Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Es ist schon 9 Uhr, ist ein bisschen, könnt ihr noch? Oder? Nein, ich mache mal ganz schnell. Den Paulus, der ist sehr anstrengend und herausfordernd. Ich mache mal hier kurzerhand Schluss und komme auf einen Vers, den braucht man nicht zu erklären, der ist so eindeutig und so klar, nämlich 1. Johannes 1, im 1. Johannesbrief, 1, Vers 9. Also, als Christ darf ich mich auf Gottes Gerechtigkeit berufen, gerade dann, wenn ich mich als Sünder erlebe, wenn ich beschämt frage, ob Gott mich denn noch einmal annimmt, ob Gott mir noch einmal gnädig ist und meine Sünde vergibt. Gerade dann darf ich mit dem Apostel Johannes an Gottes Gerechtigkeit appellieren, in dem Vertrauen, und jetzt zitiere ich den Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Nicht, dass er uns unsere Sünden heimzahlt, sondern Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er uns unsere Sünden vergibt. Dieser Zuspruch des Johannes gehört seit eh und je zum Schatz meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Aber weil mein Denken besetzt war von der scholastischen Übernahme der aristotelischen Gerechtigkeitsdefinition, habe ich dieses Gerecht in diesem Zusammenhang nicht einordnen können. Was heißt das? Gott ist gerecht, treu und gerecht und vergibt. Und habe es einfach verdrängt, ich habe es vergessen. Ich habe es immer überlesen, die Aussage, Gott ist gerecht. Mein philosophisches Vorwissen zur Gerechtigkeit hielt mein Verstehen besetzt. Und so nahm ich die Stereometrie der Aussage treu und gerecht gar nicht wahr. Verstand also nicht, was die beiden Lautsprecher, die man zusammenhören muss, dann sagen wollen. Sie sagen, es ist Gottes Treue, die in seiner vergebenden Gerechtigkeit besteht. Gott hält uns die Treue, weil er uns in seiner Gerechtigkeit vergibt. Was ist das für eine befreiende Gerechtigkeit, Leute, mit der mir Gott Tag für Tag begegnet, wenn ich ihm bitteschön nicht meine gerechten Taten anbiete, sondern ihm mein Versagen bringe, meine Sünde. Dann erlebe ich lebendig und hautnah seine Gerechtigkeit. Ich erlebe sie als eine gnädige Annahme meiner Person. Und das ist die Person eines Sünders. Ebenso wie sich schon die versagenden Frommen des alten Bundes, die alten Israeliten, beim Beten von Psalm 103 auf Jahwes Gerechtigkeit beriefen, in der er sich über sie erbarmt wie ein Vater über seine Kinder. Auf Jahwes Gerechtigkeit, in denen er ihre Treuebrüche nicht vergilt, sondern in seiner übermächtigen Gnade ihre Schuld von ihnen entfernt, wie der Osten fern ist vom Westen. Nicht anders darf auch ich mich auf die in Jesus Christus offenbar gewordene Gerechtigkeit Gottes berufen, die in seiner Vergebung meines Versagens einen authentischen und ihren göttlichen Ausdruck findet. Amen. Wer noch mehr zu Paulus wissen will, der kann es dann später von mir hören. Oder er kann sich das Manuskript dann mal schicken lassen.
Vielen, vielen Dank, Bernd, auch für diesen dritten und letzten, wie ich finde, sehr beeindruckenden Abend. Ich habe wieder einige Aha-Erlebnisse gehabt und auch noch ein paar Fragen jetzt gleich an dich, die ich aber dann persönlich gerne kläre. Ich möchte, weil wir in den letzten beiden Abenden nicht die Gelegenheiten hatten für Fragen, heute aber dennoch bis 8:45 die Gelegenheit geben für die ein oder andere Frage, die vielleicht aufkommt. Also, wenn noch eine Frage da ist, darf sie gerne jetzt noch gestellt werden. Ich bitte alle, die eine Frage haben, einmal nach vorne zu kommen, durchs Mikro mit Bernd zu sprechen, weil Bernd hört nicht mehr so gut. Und je näher man dran ist, desto besser versteht er die Frage. Also, traut euch, kommt nach vorne, werdet eure Fragen los bis 8:45. Keine Fragen.
Ich kann auch vorschlagen, wow. Das ist ja eine Überwindung. Also man kann auch von hinten seine Frage stellen, dann okay. Komme ich nach hinten.
Oder so, okay. Bernd, du hast alle Unklarheiten beseitigt.
Ja, ja, hoffentlich.
Ansonsten gibt es natürlich gleich auch noch die Gelegenheit, die ein oder andere Frage persönlich zu stellen. Oder gab es da noch eine Frage? Nicht? Okay. Dann, achso, Wolfgang, bitte. Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber wenn ich in Psalm 18 lese, Gott ist dem, verhält sich dem Heiligen gegenüber heilig, er verhält sich dem Gerechten über gerecht, er verhält sich dem Falschen gegenüber falsch, dann ist das doch ein Beispiel von austeilender Gerechtigkeit.
Guck mal, lass uns mal reingucken in Psalm 18, ja? Hast du einen Vers? Er hat 15 Verse, geht ja noch. Nee, das ist länger.
26.
26. Ja, also das habe ich ja gesagt. Gestern habe ich dem Gedanken einen relativ langen Raum gegeben. Augenblick mal. Als ich versuchte zu sagen, Gottes rettendes Handeln ist auch immer gleichzeitig mit seinem richtenden Handeln verbunden. Wenn der den einen rettet, und hier ist ja also, wurde kein Autor angegeben, da betet jemand, in den ersten Versen, ja, es ging mir hundedreckig und ich wusste nicht mehr aus noch ein. Ich war am Ende mit meinem Latein und mit meinem Leben, habe zu dir geschrien, du hast mir geholfen. So. Und das ist ein Lobpsalm wieder des Einzelnen. Und offenbar wird er aber angegriffen von anderen, von Leuten, die Unrecht handeln, ja, von Rishaim im Hebräischen, also den solchen, die die Gemeinschaft gebrochen haben, ja, Rasha, heißt, ja, sowas wie Gemeinschaftsverhältnisse brechen. Ja. Und so, und indem jetzt Gott sich zu dem vielleicht falsch Angeklagten, mit dem man ihn aus dem Weg schaffen wollte, hatte ich gestern gesagt, ich weiß nicht, warst du gestern da? Ja, nicht? Wenn er sich zu dem stellt, ist natürlich der falsche Ankläger der Gelackmeierte, dann stellt sich Gott gleichzeitig gegen den anderen. Ja? Und das wird hier gesagt. Du hast dich zu mir gestellt und das ist für den katastrophal ausgegangen. Und ich sagte ja, wenn jetzt Jahwe Israel rettet, werden die Ägypter im Wasser ertrinken. Ja? Ertrinken die Ägypter im Wasser. Wenn Jahwe die Israel gegen die Assyrer den Aramäern Erfolg gibt, ja, dann haben die natürlich die anderen eine Niederlage. Und Israel versteht das dann so, Gott hat sich gegen die gewendet, die sein Volk angreifen und hat sein eigenes Volk geschützt. Und was hier fehlt, ist der Begriff, dass es Gottes Gerechtigkeit ist, ja, das klingt dann so wie austeilende Gerechtigkeit, aber
Und da merkt man, wie sehr wir in diesen Kategorien des römischen Rechtsdenkens sind. Ja, das klingt ja wie auszahlende Gerechtigkeit. Das ist doch auszahlende Gerechtigkeit. Der Hebräer würde sagen, was kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehört, den Begriff. Auszahlende Gerechtigkeit? Ach ja, kommt aus einer ganz anderen Kultur, spielt in Rom oder in Griechenland eine Rolle. Ja, aber ich kenne das nicht mit der auszahlenden Gerechtigkeit. Also muss man das anders erklären als mit der austeilenden Gerechtigkeit. Hier wird jedenfalls nicht der Begriff Gerechtigkeit für Gott verwendet, der sich für den einen, also schon, Vers 21, Jahwe handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit vorher, aber noch, warte mal, es umfing mich die Bande des Todes, ein Bächle des Verderbens erschreckten mich, und so, in meiner Verhängnis rief ich zu Jahwe, er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und so weiter. Jetzt wird auch das Verhalten Gottes dem Beter gegenüber nicht als Gottes Gerechtigkeit bezeichnet. Nach meiner Gerechtigkeit, ja, ja. Also meinem rechten Verhalten entsprechend hat Gott mich auch so behandelt, ja. Meine Gerechtigkeit besteht darin, dass ich nicht die Gemeinschaftsverhältnisse zerstört habe in unserer, was in diesem Lebensfeld, in dem der Mann sich bewegt. Ja? Das ist seine Gerechtigkeit. Und Gott hat darauf reagiert und hat nach der Reinheit seiner Hände ihn aus der Anklage befreit. Und dann sagt er, gegen den Treuen verhältst du dich treu. Ich habe dir die Treue gehalten, das ist meine Gerechtigkeit, also hältst du dich kann ich auch mit deiner Treue rechnen und habe sie auch erlebt. Ja. Und von unserem römischen Rechtsdenken her kann man ja sagen, das ist so. Ja. Das ist hier genau, Gott verhält sich dem Treuen gegenüber treu und dem Untreuen gegenüber, den schädigt er. Ja. Den greift er an. Oder den stürzt er ins Unglück. Aber der Israelit kommt nicht auf die Idee, weil er den Gedanken der austeilenden Gerechtigkeit nicht kennt. Ja? Es ist nur dies, Gott bleibt mit mir solidarisch, will ich mal sagen. Ja? Ich bin mit ihm solidarisch geblieben, also bleibt er auch mit mir solidarisch. Ich habe mich ihm nicht zum Feind gemacht, also behandelt er mich auch nicht als meinen Feind. So. Und dann von der Gerechtigkeit her müsste man dann Psalm 103 nehmen. Wir haben uns an dir versündigt. Und deine Gerechtigkeit besteht jetzt darin, dass du uns unsere Sünden nicht auszahlst. Das ist hier aber nicht das Problem. Hier ist nur das Problem, dass er sagt, ja, ich habe dir immer die Treue gehalten, dann kann ich auch damit rechnen, dass du die mir hältst. Ja? Das ist eben, wir sind so intensiv von diesem juristischen Denken geprägt, dass wir gar nicht anders können, als gleich hier diese Konnotationen zu haben. Ja? Wir notieren beim Lesen, notieren wir gleich unser Gerechtigkeitsverständnis mit. Das ist aber nicht ein Problem des Textes, sondern es ist ein Problem unserer Kultur. Ja. Das, was ich immer sage, wir lesen Dinge in die Bibel hinein, die dort gar nicht so gemeint sind. Aber von unserem Selbstverständnis her, von unserem Denken her, verstehen wir den Text in Analogie zum römischen Jusdenken. Das machen wir und tun dem Text eigentlich Gewalt an, ja? Weil der das römische Jusdenken nicht kennt.